D-Radio Wissen. Update.
Wenn wir jetzt sagen würden, wir bringen in Tröglitz keine Asylsuchenden unter, dann hätten die gewonnen, die mit krimineller Energie am Wochenende ein Verbrechen begangen haben. Das wäre eine Kapitulation des Rechtsstaats.
Das sagt Holger Stahlknecht, Innenminister von Sachsen-Anhalt. Deutschland schaut auf ein Dorf in Sachsen-Anhalt, in dem am Wochenende ein zukünftiges Flüchtlingsheim angezündet wurde. Das ist unser Thema im Update, heute mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
In Deutschland wird über einen neuen Fall von Fremdenfeindlichkeit diskutiert. In Tröglitz in Sachsen-Anhalt wurde in der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag ein Haus angezündet, in das im Mai 40 Flüchtlinge aus Syrien und anderen Bürgerkriegsländern einziehen sollten. Die Behörden vermuten hinter der Tat Rechtsextreme. Die NPD hatte wochenlang gegen das Flüchtlingsheim demonstriert und den Bürgermeister, der sich für das Heim eingesetzt hat, so lange bedroht, bis er zurückgetreten ist. Noch gibt es zwar keine Ermittlungsergebnisse, aber Holger Stahlknecht, Innenminister von Sachsen-Anhalt, meint, dass es durchaus Hinweise darauf gibt, dass Rechtsextreme für den Brand verantwortlich sein könnten.
Nachdem der Ortschaftsbürgermeister zurückgetreten ist und dann ein mediales Hellfeld entstand, hat die NPD das erst recht als Bühne genutzt, wahrscheinlich auch als persönlichen Erfolg gefeiert. Die Anzahl derjenigen, die dort demonstriert haben, aus dem rechtsextremen Milieu ist sprunghaft angestiegen. Und insofern besteht eine gewisse Vermutung, dass die Täter oder der Täter für diese Brandstiftung aus diesem Milieu kommen.
Aber wie gesagt, noch gibt es nicht genug Erkenntnisse, um das sicher sagen zu können. Die Frage ist, wer am Ende gewinnt. Frustrierte Bürger und NPD-Anhänger, die in Flüchtlingen eine Bedrohung sehen? Oder Politiker, die sagen, wenn wir jetzt aufgeben und vor Rechten kapitulieren, ist alles zu spät? Der ehemalige Tröglitzer Bürgermeister und der Landrat von Tröglitz stehen seit dem Wochenende unter Polizeischutz, weil ihnen auch nach dem Brand wegen des geplanten Flüchtlingsheims gedroht wurde. Sachsen-Anhalts Innenminister hat heute mit dem Landrat von Tröglitz darüber beraten, ob trotz des Brandanschlags und der Drohungen Flüchtlinge aufgenommen werden sollen oder nicht. Ergebnis: Die Flüchtlinge sollen kommen, allerdings mit Verzögerung. Sie sollen in Privatwohnungen unterkommen, die von Bürgern bereitgestellt wurden. Erstmal nur 10, die anderen 30 später. Wie konnte es so weit kommen in Tröglitz, dass ein künftiges Flüchtlingsheim brennt und Politiker bedroht werden? Uwe Carsten Heil ist Vorsitzender des Vereins Gesicht zeigen, der sich gegen Rechtsextremismus einsetzt. Und im Deutschlandradio Kultur hat Heil gesagt, dass der Vorfall für ihn nicht überraschend kommt.
Ich erinnere an die letzten Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Da hat jeder fünfte Wähler, meist männlich, unter 30 Jahren NPD gewählt. Und das fiel nicht weiter auf, weil die NPD knapp unter 5% geblieben ist. Aber das war ein Menetekel. Und ich habe nicht wahrgenommen, dass in diesem Land darüber auch nur eine Sekunde vertieft nachgedacht worden ist, was so viele jüngere Leute dazu bringt, sich auf diese Weise politisch zu äußern.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff hat der Zeitung Die Welt gesagt, die Fremdenfeindlichkeit in Tröglitz sei kein Einzelfall und kein Problem von Sachsen-Anhalt oder Ostdeutschland, sondern ein Problem in ganz Deutschland. Tröglitz ist überall, hat er gesagt. Auch Uwe Carsten Haie von Gesicht zeigen meint, ganz Deutschland muss sich endlich ernsthaft mit Fremdenfeindlichkeit befassen und nicht nur dann, wenn wieder ein Flüchtlingsheim brennt.
Wir haben 180 Tote Opfer rechtsextremistischer Gewalt seit dem Mauerfall. Und ich habe nicht ein einziges Mal das Gefühl gehabt, dass in dieser Gesellschaft das zu einer Besinnung geführt hat, nämlich dergestalt, dass wir erneut und wiederum, und das muss wohl jede Generation tun, diese Art von unmenschlichem Verhalten bekämpfen müssen.
Die Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özurs, hat im ARD-Morgenmagazin gesagt, dass die Bundesregierung den Menschen besser vermitteln muss, wie viele Flüchtlinge genau kommen und woher, sodass Vorurteile verschwinden und es Klarheit über die Zahlen gibt.
Tatsächlich ist es ja so, dass wir leider in vielen auch politischen Debatten dann gerne mal Überziehungen haben, dass Menschen sowas sagen wie, naja, halb Afrika käme zu uns und dann sind es irgendwie 20.000 in einem Jahr. Wir müssen genauer miteinander reden, was wir da überhaupt tun und zu tun haben. Und wir haben so viele Jahre gehabt, wo fast überhaupt kein Flüchtling zu uns gekommen ist. Jetzt sind wir wieder gefordert. Da soll eben jeder wissen, was Sache ist.
Die Bundesländer sehen im Fall Tröglitz eine weitere Bestätigung darin, dass die NPD verboten werden muss. Bis Mitte Mai müssen sie dem Bundesverfassungsgericht mehr Beweise liefern, dass die NPD aggressiv und antidemokratisch ist.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Auch im Netz wird über den Brandanschlag in Tröglitz diskutiert. Auffällig ist, dass viele Online-Medien Kommentare von Nutzern gelöscht haben, mit dem Hinweis, doch bitte sachlich zu bleiben und keine rassistischen Beiträge zu posten. Die Kommentare, die nicht gelöscht wurden, zeigen, viele Menschen sind betroffen. Auf tagesschau.de schreibt Ingrid Bizio: Traurig, dass offenbar einige Menschen in Deutschland aus der dunklen Vergangenheit nichts gelernt haben. User Reflexban meint auf zeit.de: An Perversion kaum zu übertreffen, was da in unseren östlichen Bundesländern so abgeht. Dagegen kommentiert Florian Harmonia auf Facebook: ein bedauerlicher Einzelfall. Auf tagesschau.de sprechen viele die Situation der Flüchtlinge an, die nach Tröglitz kommen sollen. User Wladimir ist der Meinung: Ich finde es unverantwortlich, Flüchtlinge weiterhin in diesem braun gesinnten Ort einzuquartieren. Die werden dort einen Albtraum erleben und das nur, weil Politiker sich profilieren wollen. Aaron Itstein schreibt: Moralisches Dilemma, aber vor den Nazis zurückzuweichen wäre ein größerer Fehler, als die Flüchtlinge dorthin zu bringen.
Was sonst noch wichtig war?
Griechenland will wegen der Verbrechen der Nazis Geld von Deutschland. Und jetzt wurde zum ersten Mal gesagt, um wie viel Geld es genau geht.
Gemäß unseren Berechnungen beläuft sich die Schuld, die mit den deutschen Reparationen verbunden ist, auf 278,7 Milliarden Euro.
278,7 Milliarden Euro. Diese Zahl hat der stellvertretende griechische Finanzminister Dimitris Mardas gestern Abend im griechischen Parlament genannt. Gut 10 Milliarden Euro will Griechenland wegen eines Zwangskredits, den die Nazis dem Land aufgezwungen hatten. Die restlichen fast 270 Milliarden sollen für die Entschädigung von Opfern und wegen Kriegsschäden gezahlt werden. Die Bundesregierung sagt dazu ganz klar: Von uns gibt's kein Geld. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei schon eine Entschädigung gezahlt worden und außerdem gäbe es den 2+4-Vertrag, den Vertrag zur deutschen Wiedervereinigung mit den Alliierten, und da sei geregelt, dass Deutschland wegen Kriegsschäden nichts mehr zahlt. Allerdings gibt es auch andere Stimmen. Die Linke und die Grünen zum Beispiel sagen, wir müssen über unsere Kriegsschulden reden und vielleicht sogar Teile wie den Zwangskredit zurückzahlen. Die griechische Regierung und der oberste Gerichtshof in Griechenland haben angekündigt, dass sie die Kriegsentschädigung auf jeden Fall durchsetzen wollen. In der Türkei können Internetnutzer wieder YouTube und Twitter erreichen. Die türkische Regierung hatte beide Plattformen und kurzzeitig auch Facebook blockiert. Hintergrund: Dort waren Fotos zu sehen, die einen Staatsanwalt nach seiner Geiselnahme letzte Woche in Istanbul zeigen. Die Regierung hatte diese Bilder kritisiert. Sie stammten nämlich von den Geiselnehmern. Und die türkische Regierung hat YouTube und Co. vorgeworfen, terroristische Propaganda zu verbreiten. Ein Gericht hatte die Plattform wegen der Veröffentlichung der Fotos gestern sperren lassen. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat sich schon oft kritisch zu sozialen Medien geäußert. Letzten Freitag hat er ein Gesetz unterschrieben, das es möglich macht, das Internet stärker zu kontrollieren. Im Jemen verschlimmert sich die Situation für die Bevölkerung. Nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF haben in den letzten Wochen mehr als 100.000 Menschen ihre Häuser verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Bei den Kämpfen im Jemen sind laut UNICEF viele Menschen getötet worden, auch mehr als 70 Kinder. Krankenhäuser seien überfüllt und in vielen Gebieten haben die Menschen laut UNICEF kein Trinkwasser mehr. Im Jemen regieren seit Anfang des Jahres die schiitischen Houthi-Rebellen, die Hauptstadt Sanaa, und sie rücken immer weiter in andere Landesteile vor. Sie haben schon den Präsidenten zum Rücktritt gezwungen.
Und sonst in der Welt?
Malaysia in Südostasien hat aus Sicht von Kritikern bei Menschenrechten einen Schritt zurück gemacht. Dort können in Zukunft Verdächtige ins Gefängnis kommen, ohne dass es ein Richter entschieden hat. Das Parlament hat dazu mit den Stimmen der Regierungspartei ein Gesetz beschlossen. Opposition und Menschenrechtler lehnen es ab. Die Regierung in Malaysia nennt es aber ein Antiterrorgesetz. Es soll helfen, Anschläge durch radikale Islamisten zu verhindern. Die Opposition befürchtet, dass damit auch Regierungskritiker eingeschüchtert werden. Die Regierung geht regelmäßig gegen Kritiker wie Politiker, Journalisten und Wissenschaftler vor. In Malaysia war erst vor wenigen Jahren ein Gesetz abgeschafft worden, das Haftstrafen ohne Gerichtsverfahren erlaubt hatte. 5 Jahre nach dem Absturz der polnischen Präsidentenmaschine sind neue Details zum Unglück bekannt geworden. Wie der Radiosender RMF berichtet, war beim Absturz unter anderem der polnische Luftwaffenchef bis zuletzt im Cockpit. Das soll eine neue Analyse der Blackbox-Gespräche ergeben haben. Auch die zuständige Staatsanwaltschaft geht dem Sender zufolge von dritten Personen im Cockpit aus. Bisher war immer von Pilotenfehlern die Rede gewesen. Der Luftwaffenchef soll den Aufnahmen zufolge aber die Piloten dazu gedrängt haben, trotz schlechter Sicht zu landen. Die Piloten sollen kurz vor dem Unglück mehrfach vergeblich versucht haben, Unbefugte aus dem Cockpit zu entfernen. Bei dem Absturz 2010 im russischen Smolensk waren 96 Menschen gestorben, darunter der damalige Präsident Lech Kaczynski und viele weitere Politiker und Militärs. Die Polizei in der Türkei hat zwei Verdächtige festgenommen, die für die Schüsse auf einen Bus mit Profifußballern verantwortlich sein sollen. Nach Angaben eines Gouverneurs handelt es sich um den Schützen selbst und einen Komplizen. Sie werden momentan verhört. Der Komplize soll per Handy durchgegeben haben, wo der Bus sich gerade befindet. Der Mannschaftsbus des Clubs Fenerbahçe Istanbul war am Wochenende beschossen worden. Der Fahrer wurde dabei verletzt, weil ihn Glassplitter der Scheibe im Gesicht trafen. Durch die Schüsse waren Front- und Seitenscheiben zerstört worden. Die Täter sollen mit einer Schrotflinte auf den Bus geschossen haben. Der türkische Fußballverband hat wegen des Anschlags alle Ligaspiele für diese Woche abgesagt.
Wissensnachrichten. Hashtag Tatort, Hashtag dummgelaufen, Hashtag Germanwings. Egal ob buntes Thema oder aktuelle Nachricht, Hashtags sind praktisch, um im Netz Themen zu finden, zu diskutieren oder zu teilen. Forscher vom Pew Research Center haben jetzt untersucht, ob die Diskussionen unter Hashtags auf verschiedenen Social-Media-Plattformen unterschiedlich sind. Und dafür haben sie Twitter und Instagram miteinander verglichen. Als Beispiel haben sie den Hashtag Ferguson genommen. Wir erinnern uns, der Fall Michael Brown, der schwarze Jugendliche, war letztes Jahr in der US-Stadt Ferguson von einem weißen Polizisten erschossen worden. Und danach gab es Diskussionen unter dem Hashtag Ferguson. Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten ist jetzt hier. Wiebke, ich würde ja sagen, der erste Unterschied zwischen Instagram und Twitter ist, bei Instagram geht es doch eher um Bilder.
Ja, klar, darauf haben die Forscher allerdings nicht extra geschaut. Ihnen war die Aussage eines Posts wichtig, also egal, ob da nur ein Text steht unter Hashtag Ferguson oder ob der noch mit einem Foto kombiniert ist.
Also was gibt es denn für konkrete Unterschiede zwischen den Hashtag Ferguson Posts bei Instagram und bei Twitter inhaltlich?
Also bei Instagram sind die Beiträge inhaltlich sehr breit gefächert, viel mehr als bei Twitter. Die Forscher schreiben, dass die Leute bei Instagram den Hashtag Ferguson hauptsächlich nehmen, um allgemein über Rassismus, Polizeigewalt oder auch über Politik zu diskutieren. Zum Beispiel hat da jemand ein Foto vom UNO-Denkmal gegen Sklaverei gepostet oder auch ein Zitat von Nelson Mandela.
Und bei Twitter waren die Beiträge zum Hashtag Ferguson dann im Vergleich konkreter?
Genau, da waren die Posts im Gegensatz zu Instagram viel mehr Informationsquelle. Das heißt, die Leute haben in ihre Tweets Links reingepackt zu Artikeln, Rundfunkbeiträgen oder Behördenstatements oder sie haben auch direkt Infos gepostet. Und dabei haben sie sich dann direkt auf die Erschießung von Michael Brown bezogen oder auf die Proteste danach und die Reaktion der Behörden.
Das heißt, je nachdem, ob ich ein Thema per Hashtag bei Twitter oder bei Instagram verfolge, bekomme ich unterschiedliche Infos.
Genau, Fazit der Forscher. Verschiedene Social-Media-Plattformen liefern zum selben Hashtag ganz unterschiedliche Inhalte und Diskussionen.
Dein nächstes Thema ist Artenvielfalt und wie sie sich aufs Klima auswirkt. Dazu haben Forscher aus Jena vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie heute eine Studie im Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht. Was steht da drin?
Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass pflanzenreiche Ökosysteme mit vielen verschiedenen Arten besonders gut das Klima schützen.
Warum ist das so?
Dann gibt es mehr Biomasse und die Bodenorganismen sind auch aktiver. Das haben die Forscher in einem Langzeitexperiment rausgefunden. Stell dir das mal so vor, du hast einen Querschnitt von einem Stück Wiese mit Boden drunter. Oben sind die Gräser, Bäume und andere Gewächse und die wandeln dann durch Photosynthese Kohlendioxid aus der Atmosphäre um in pflanzliche Biomasse. In der ist dann der Kohlenstoff gebunden und gelangt über Pflanzenreste oder die Wurzeln runter in den Boden, wo er dann gespeichert wird. Und das Ganze ist dann so eine Art Kreislauf, der sich auch positiv verstärkt. Die Wissenschaftler haben also festgestellt, dass Wiesen mit vielen Pflanzenarten mehr Biomasse für die Mikroorganismen im Boden zur Verfügung stellen. Und dadurch gibt es dann auch eine höhere genetische Vielfalt bei den Mikroorganismen und die werden auch aktiver. Das heißt, sie wandeln mehr Kohlenstoff in organische Bodensubstanz um und so wird dieser Kohlenstoff dann auch länger im Boden gebunden und ist dann aus der Atmosphäre raus.
Also komplizierter Kreislauf. Also das heißt, die Artenvielfalt hält gleichzeitig das Ökosystem stabil und auch das Klima sauberer.
Genau. Die Forscher warnen allerdings, dass der Artenreichtum sich durch den Klimawandel immer weiter verringert und dadurch, dass immer mehr Landflächen wirtschaftlich genutzt werden.
Zum Schluss hast du noch eine erfreuliche Meldung mitgebracht. Es könnte sein, dass Handyladen bald viel schneller geht. Das wäre
ja
toll.
Ja, juhu. Britische Zeitungen berichten nämlich, dass Forscher der Uni Stanford einen Aluminium-Akku entwickelt haben, der lange hält, billig ist und super schnell aufladbar. Schon nach einer Minute wäre das Handy dann wieder aufgeladen. Das heißt, der neue Akku könnte dann die bisherigen Akkus ersetzen. Denn die funktionieren zwar, aber die haben ja auch ihre Nachteile. Und wir hoffen mal, dass er bald in Serie gehen kann.
Das wäre allerdings sehr praktisch. Danke, Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Abend gibt's im Süden und in der Mitte Deutschlands meist Sonne. Aus Nordwesten kommen aber wieder Wolken und die können im Norden auch noch etwas Regen bringen, dazu höchstens 8 bis 15 Grad. Die Nacht wird im Süden wieder frisch bei 0 bis minus 5 Grad, sonst liegen die Werte leicht im Plus. Morgen ist es dann vor allem in der Mitte noch trüb, sonst scheint häufiger die Sonne bei maximal 10 bis 16 Grad. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.